Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dürfen jetzt uns versammeln in deinem Namen. Wir danken dir, Herr, dass wir noch die Gelegenheit haben, zusammenzukommen in Freiheit, dass wir dürfen noch uns versammeln, dass wir dürfen ja, auch wissen, du bist gegenwärtig. Herr, wir danken dir auch für das, die wunderbare Stelle, wo wir heute Abend dürfen anfangen aus dem Johannesevangelium, wo wir sehen können, wie du denkst, was in deinem Herz ist, Herr. Es ist ein grosses Vorrecht und mit auch grosser Ehrfurcht, weil wir vor diesem Text stehen, uns beugen darunter und dir einfach herzlich danken, dass du so ein gütiger Herr und Heiland bist. Wir danken dir, Herr, dass trotz dieser Zeit, wo wir drin leben, wir dürfen alle Zuversicht haben auf dich und aufschauen zu dir und wissen, wir sind bei dir in besten Händen und du hast die Übersicht. Es passiert nichts, was du nicht zulässt. Auch die jetzigen Umstände sind von dir zugelassen. Herr, hilf, dass wir auch immer wieder sehen können, dass du willst für uns das Beste wirken, auch unter diesen Umständen. Wir danken dir von ganzem Herzen. Amen. Gut, ich stelle auf Hochdeutsch um. Johannes 17 möchten wir miteinander betrachten. Immer wieder mal begegnen wir ja diesen wichtigen Kapiteln im Neuen Testament und mir geht es so bei diesem Kapitel, sobald ich aus irgendeinem Grund zu einem Vers komme, aus Johannes 17, packt es mich und dann muss ich das ganze Kapitel lesen und bin immer wieder einfach sehr dankbar, dass wir dieses Kapitel in der Bibel haben dürfen. Es sind, wir werden das nachher noch betrachten, es sind wirklich die Gedanken des Herrn Jesus über die Seinen, über seine Kinder, über uns. Und das macht es so wertvoll. Ich möchte es zu Beginn lesen. Das Gebet Jesu Christi für seine Jünger. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Ich habe das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tun soll. Und nun verherrliche du mich, Vater, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbar gemacht, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Nun erkennen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und glauben, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. und ich bin nicht mehr in der Welt. Diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in Wahrheit. Ich bitte aber nicht für diese allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie zu vollendeter Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, die Welt erkennt dich nicht, ich aber erkenne dich, und diese erkennen, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündet und werde ihn verkünden, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja, wir bekommen hier einen, ich würde am liebsten sagen, heiligen Einblick, einen ehrfurchtsgebietenden Einblick in das Denken, in das Innere unseres Herrn, auch in seine Liebe zu seiner Braut, die Liebe des himmlischen Bräutigams wird uns hier vor Augen geführt, wie er eigentlich Fürbitte tut für seine Braut. Und ja, es ist wie wenn wir das Innerste des Herrn etwas sehen dürften, das Innerste empfinden. Darum ist es so eine wichtige, eine berührende Stelle. Wir lesen ja öfters in den Evangelien, wie der Herr Jesus viel Zeit im Gebet verbracht hat. Und ich habe schon öfters gedacht, wäre das schön, wenn man neben ihm gewesen wäre und gehört hätte, wie er betet zu seinem himmlischen Vater. Und hier haben wir ein ganzes Kapitel, nur vom ersten bis zum letzten Vers, ein Gebet wörtlich festgehalten, aufgeschrieben, dass wir es hören können. Es ist euch sicher aufgefallen, wie verschiedene Themen er anspricht, verschiedene Formulierungen und wie einige davon immer wieder wiederholt werden. Das ist nicht Zufall, das ist nicht einfach zufällig so, sondern das ist jedes Wort, jeder Buchstabe ist wichtig, wie in der ganzen Bibel. Und das ist ja ein Mittel, ein Stilmittel zur Betonung der Wichtigkeit, die Wiederholung in der Bibel. Und es ist erstaunlich, wie viele von diesen Themen der Herr mindestens zweimal oder mehrfach anspricht und wiederholt. Und wenn wir uns überlegen würden, was könnten wir als Schlüsselwort über dieses Kapitel legen, dann denke ich, ein guter Kandidat wäre Herrlichkeit. Oder alles, was mit Herrlichkeit, mit herrlich zu tun hat. Verherrlichen. Das kommt sehr oft vor, das ist der Begriff, der am häufigsten vorkommt. Die Abwandlung des Begriffs Herrlichkeit in diesem Kapitel. Das werden wir noch sehen. Weitere zentrale Begriffe sind das ewige Leben oder das Wort, gemeint, dass die Worte Gottes, das Wort Gottes. Oder auch ein wichtiger Begriff ist die Freude Jesu. Und dann natürlich, dafür ist das Kapitel ja vor allem bekannt, die Einheit oder besser gesagt das Einssein der Gläubigen, der Seinen. Die Wahrheit, sehr ein wichtiges Thema. Die Liebe, ein überaus wichtiges Thema. Und wenn man die Kapitel 14 bis 16 liest, merkt man, dass es wie ein Abbild ist von diesen drei Kapiteln vorher, auch mit diesen Begriffen. Wir sehen so eindrücklich diese Fürbitte des Herrn für seine Braut. Es ist ja fast alles geht um die Fürbitte. Er bittet für uns. Er spricht nicht von irgendwelchen Themen, sondern alles bezieht sich auf uns, auf die Gläubigen, auf sein Leib oder seine Braut. Und das finde ich so eindrücklich, diese zu hören, wie der Herr Jesus Fürbitte leistet bei seinem himmlischen Vater. Dass wir diese Worte, wie er sie formuliert, was wichtig ist für ihn, dass wir sie hören dürfen, lesen dürfen. Und dass er all das eben vor seinem Vater, vor unserem himmlischen Vater auch, hörbar, lesbar ausspricht. Damit eben offenbart er, wie er über die Seinen denkt, was er für seine Braut empfindet. Und es fällt auch auf, ich meine, der Herr Jesus hätte viel Grund gehabt, beim Vater seine Sorge auszudrücken über gewisse Umstände, die noch da sind bei seinen Jüngern, über gewisse innere Unzulänglichkeiten bei den Jüngern. Oder auch, er sah ja auch uns schon damals, das, was für alle Gläubigen, die kommen würden. Aber es fällt auf, er klagt in keiner Weise über die Seinen. Er sagt nichts Negatives über die Seinen, wenn er Fürbitte tut für uns. Wir wissen ja von anderen Bibelstellen, die uns offenbart werden, über diese wunderbare Tatsache Bescheid, dass unser Herr Jesus Christus, seit er dieses Gebet gesprochen hat, eigentlich nicht aufgehört hat, für uns Fürbitte zu tun. Ist das nicht erstaunlich bewegend? Seither hat er nicht aufgehört, für uns einzutreten vor dem Vater. Und auch sehr bewegend die Tatsache, dass eigentlich seit seiner Rückkehr zum himmlischen Vater zusätzlich auch der Geist Gottes für uns eintritt, sich für uns verwendet. Wir wollen diese Stellen kurz lesen, aber bevor wir in den Römerbrief gehen, noch eine Seite im Johannesevangelium nach vorne blättern. Johannes 16, Vers 7. Ich lese ab Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Das war am Anfang des Kapitels 14 noch etwas anders. Jetzt sagt er, niemand fragt mich mehr von euch, wohin gehst du? Sondern, weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Der Herr hat in diesem Moment jedes Herz eines jeden Jüngers gesehen und gesehen, sie sind verstummt, weil sie merkten, es ist ihm ernst. Er wird diesen Weg gehen, er wird uns verlassen. Was ist dann? Und sie sind, kann ich mir gut vorstellen, verstummt vor Traurigkeit. Und dann sagt er im Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wir wissen, dass er natürlich vom Heiligen Geist spricht, da vom Beistand. Und das ist wichtig, dass wir diesen Vers erfassen, was das heißt. Es sagt nämlich etwas aus über die Wichtigkeit des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist hier unter uns, in uns, wortwörtlich anwesend, als Vertreter des Herrn Jesus. Durch den Geist Gottes ist es wie wenn der Herr Jesus selbst da wäre. Er ist da, durch den Heiligen Geist. Und in Wirklichkeit ist er aber im Thron Gottes. Und doch uns so nah durch den Geist Gottes. Dieser Vers lässt uns ein bisschen erahnen, die Wichtigkeit des Heiligen Geistes und seines Dienstes. Das ist mir neu aufgefallen. Wie dankbar, dass wir unserem Herrn sein dürfen für den Heiligen Geist. Wir beten ja nicht zum Heiligen Geist, weil wir nirgends dazu aufgefordert werden, weil seine Aufgabe ist ja, Christus in uns groß zu machen, sein Wort uns zu eröffnen, die Decke wegzunehmen, Christus sehen zu lassen und dadurch uns zu verwandeln in das Bild Jesu Christi. Aber dieser Dienst, wenn wenn der Herr den Heiligen Geist nicht gesendet hätte, wenn der Vater die Verheißung nicht gegeben hätte, das wäre undenkbar. Es soll uns zeigen, wie eng wir verbunden sind. Viele Menschen haben Mühe mit der Nachfolge Jesu Christi. Sie haben Mühe mit dem wirklich Glauben des Wortes, so wie es geschrieben steht. Warum? Weil wir eben glauben sollen und noch nicht im Schauen wandeln. Und viele denken, das kommt übrigens beim Hebräerbrief so gut zum Ausdruck, indirekt, dass wahrscheinlich viele dieser hebräischen Christen nach einer gewissen Zeit, vor allem auch unter der Verfolgung, richtig in eine Krise gekommen sind, weil sie haben den Herrn erwartet und sie kamen aus dem Judentum. Dort haben sie so viel sehen können, im Tempel, vom Tempeldienst, viele, viele äußerliche Dinge, auch große Herrlichkeit hatte dieser Dienst, auch wenn er in keinem Vergleich steht zum Dienst im himmlischen Tempel. Sie hatten es sehen können, sie hatten etwas zum sich dran festhalten. Und sie, einige wahrscheinlich, waren drauf und dran zurückzugehen ins Judentum, das Christentum zu verwerfen wieder. Genau aus diesem Grund, weil sie glauben sollten. Darum auch dieses intensive Kapitel 11 im Hebräerbrief über Abraham, welcher nicht gesehen hat, aber geglaubt hat, weil er wusste, dass einmal das Schauen kommt, die himmlische Stadt, auf die er wartet. Und es ist heute nicht viel anders, dass viele nicht gegründet werden innerlich, im Glauben, im Vertrauen auf Christus, auf das Wort, in der Festigkeit. Sie denken, ja, wenn ich ihn sehen könnte nur einmal, dann wäre es anders. Und diese Welt ist so laut und verdeckt unsere Augen und es braucht eine gewisse geistliche Reife, um dahinter zu schauen, in die Ewigkeitsperspektive zu blicken. Und auch dazu finde ich diese Kapitel Johannes 14 bis 17 so wichtig, dass wir die immer wieder lesen. Jetzt wollen wir eben diese Stellen anschauen, wo beschrieben wird, wie der Herr Jesus, wie der Heilige Geist auch für uns eintreten. Römer 8, 34 lesen wir zuerst. Darum auch diese Häufung im Hebräerbrief von der Aussage, lasst uns ausharren, lasst uns bleiben, wenn wir im Glauben bleiben bis am Schluss. Wenn wir bei der Hoffnung bleiben bis zum Schluss. Das ist ein wirklich großes Problem. Und es ist ja gerade das Wesen des Glaubens, dass wir eben ohne Schauen festbleiben sollen. Alles, was wir sehen, mit unseren physischen Augen, ist das geschriebene Wort Gottes. Das ist wirklich eine Wahrheit. Aber wir haben den Heiligen Geist und er verklärt diese Wahrheit in uns und erklärt sie uns und führt uns in alle Wahrheit und das gibt diese Herrlichkeit, von der Herr Jesus im Kapitel 17 spricht. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben. Die kommt einzig und allein über das Wort Gottes. Das, was wir sehen können mit unseren Augen und was in uns der Heilige Geist lebendig macht. Römer 8, 34. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Und das ist im Präsens geschrieben. Das ist diese Zeitform im Griechischen, gerade in diesem Beispiel, die das Andauernde betont. Fortdauernd, fortwährend, diese Zeitform. Der auch fortdauernd, unaufhörlich für uns eintritt. Christus zur Rechten Gottes. Gleichzeitig ist er unter uns, in uns, durch den Heiligen Geist. Aber zur Rechten Gottes, dort ist sein gebührender Platz. Und dort hat er diese Aufgaben und nimmt sie ununterbrochen wahr, für uns einzutreten. Er sieht alles. Er weiß alles. Und in diesem Zusammenhang, das griechische Wort übrigens für eintreten heißt entynchano oder entynchano, bedeutet eben eintreten für uns oder sich verwenden für oder Fürbitte tun. Er verwendet sich für uns, er tut Fürbitte für uns, dort zur Rechten Gottes. Ich kann das nicht ganz verstehen, wenn ich ehrlich bin, was das bedeutet. Der Sohn Gottes, Jesus Christus, ununterbrochen bittet er für uns. Wer kann das erfassen? Und dann geht es noch weiter, einige Verse weiter oben, Vers 26 und 27, Römer 8. Vielleicht lesen wir noch Vers 25, weil es so gut passt, wegen dem Glauben und nicht schauen. Da steht, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Das ist das Wesen des Glaubens. Das Wesen des Christseins ist genau in diesen Worten beschrieben. Die Hoffnung, und die neutestamentliche Hoffnung heißt ja immer Wissen, und zwar wartendes Wissen. Diese Hoffnung ist unser Wissen. Wir wissen um unsere Zukunft, aber wir warten darauf. Und wir sind gefordert mit standhaftem Ausharren, mit darunter bleiben, mit dem Bleiben, in dieser Haltung, im Glauben, im Blick auf den Herrn. Und wir sind nicht alleine, wir müssen das nicht selber uns festhalten. Und das wird ja manchmal vorgeworfen, ein Werk Christentum. Wir müssen ausharren, wir müssen bleiben, wir müssen standhalten, wir müssen. Nein, Christus hat doch alles für uns getan. Wir müssen doch das nicht. Doch, es ist genau so, wie es hier steht. Wir müssen bleiben. Wir müssen ausharren. Aber der Punkt ist, dass wir es können. Nämlich zum Beispiel wegen dieser Bibelstelle, Vers 26 und 27. Ebenso kommt auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe. Wir haben den Heiligen Geist und er ermöglicht es für jedes Kind Gottes auszuharren. Der Geist Gottes ermöglicht es. Und Christus hört nicht auf, Fürbitte zu tun, uns durch seine Gebete zu halten. Wer sollte da noch sagen, das ist ein Menschenwerk? Und wir verkünden ein Werkglauben, wenn wir betonen, dass die Bibel das sagt. Das stimmt einfach nicht. Christus selber verwendet sich für uns und gibt die Kraft. Ebenso kommt aber auch der Geist unseren Schwachheiten zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Wie zutreffend ist das formuliert. Ich fühle mich häufig so. Mein schwaches, armseliges Beten und Ringen und Worte suchen. Und genau das formuliert die Bibel uns und führt uns vor Augen. Ja, so ist es. Das ist ganz normal. Wir dürfen so schwach sein. Wir dürfen so unfähig sein, selbst in der Fürbitte. Aber der Geist selbst tritt für uns ein. Entynchano, wieder das gleiche Wort. Oder verwendet sich für uns. Oder tut die Fürbitte für uns. Ist das nicht herrlich? Und zwar mit unaussprechlichen Seufzen. Was will das heißen? Das heißt nichts anderes, als dass der Geist Gottes uns sehr ernst nimmt. Und der Geist ist es ja, der unseren Geist erforscht und die Tiefen unseres Herzens kennt. Und dann nimmt er das, was in unserem Innern ist, was wir auch ausdrücken möchten, vielleicht nicht vermögen, gar nicht genau wissen, wie wichtig es ist, nimmt er und tut für uns Fürbitte und bringt es vor den Thron Gottes. Wie herrlich! Darum sind die Gebete der Heiligen bildlich dargestellt in der Offenbarung auf den Opferschalen. Nicht, weil wir so schöne Gebete sprechen können, aber weil der Heilige Geist selber sie formuliert. Das tröstet mich sehr. Das tröstet mich sehr. Dieses Wissen, dass der Geist Gottes unsere Gebete so formuliert, dass sie dem Willen Gottes entsprechen. Georg Steinberger drückt das so einfach und so treffend aus, nur so mit einer kleinen Episode, sagt er einmal, wie oft beten wir, betest du, bete ich, Herr, stärke mich. David hat das auch gebetet, Herr, stärke mich. Und er sagt, der Georg Steinberger kann sich gut vorstellen, dass der Heilige Geist das nimmt es sehr ernst, bringt es vor den Thron Gottes und sagt, Herr, zerbrich ihn. Versteht ihr? Das ist gemeint, dass der Geist Gottes unsere Gebete umformt. Gott macht sich nicht lustig über uns, er weiß, was wir meinen. Wenn wir sagen, Herr, stärke mich. Aber die biblische Tatsache ist, dass die Stärke Gottes nur im Schwachen wohnt und im Schwachen zur Vollkommenheit kommt. Und deshalb nimmt der Geist Gottes dieses Gebet und sagt, Herr, zerbrich ihn. Ist das nicht herrlich? Das ist der Geist Gottes. Und sein Eintreten für uns. Dann wollen wir Hebräer 7, die Stelle noch lesen. Hebräer 7, Vers 25. Daher kann er, gemeint ist unser herrlicher himmlischer Hohepriester, daher kann er auch diejenigen vollkommen erretten, die durch ihn zu Gott kommen, weil er für immer lebt. Wozu denn? Um für sie einzutreten, um sich für sie zu verwenden, um Fürbitte zu tun für sie, für die Gläubigen. Ein Grund, warum Christus für immer lebt, um sich zu verwenden für uns. Und was bedeutet, er kann auch diejenigen vollkommen erretten? Es wird in den Gegensatz gesetzt zu dem irdischen, menschlichen Priestertum. Die hohen Priester lebten eine gewisse Zeit und dann starben sie. Und für eine gewisse Zeit waren sie Mittler zwischen dem Volk und dem allerhöchsten Gott. und haben den Tempeldienst treu getan. Aber irgendeinmal starben sie. Und jeder war nur eine kurze, begrenzte Zeit da und konnte so vertretungshalber die Vergebung zusprechen. Nicht so der bessere Hohepriester, unser Herr Jesus Christus. Er kann völlig erretten, und zwar für immer. Er ist unser Mittler für immer, der vollkommene Mittler. Unser Hohepriester, unser Fürsprecher. Dann lesen wir noch Hebräer 9, 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst, um für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Wieder dieselbe Wahrheit, ein bisschen anders ausgedrückt. Er erscheint vor dem Angesicht Gottes für uns. Kein Mensch könnte vor diesem Angesicht erscheinen. Und doch können wir es auf eine Art und Weise, indem nämlich Christus für uns vor dem Angesicht Gottes erscheint. Auch das, wer kann das fassen? Für dich ganz persönlich erscheint Christus vor dem Angesicht Gottes, im Thron Gottes. Die Bibel hat immer recht, es steht da, es steht da. Wir dürfen es im Glauben annehmen mit großer Dankbarkeit. Und dann wollen wir noch den bekannten Vers, der 1. Johannes 2, Vers 1 lesen. Er bittet nicht nur für uns, er erscheint nicht nur vor dem Angesicht Gottes. Es ist nicht nur so, dass der Heilige Geist in uns wohnt und sich und unsere Gebete so formuliert, dass sie Gottes Willen entsprechen. Sondern es ist auch so, dass Christus eben unser Fürsprecher ist. Das hat noch eine juristische Dimension. Unser Fürsprecher, unser Beistand oder unser Anwalt, meint das Wort hier im 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist der absolut Gerechte, voller Gerechtigkeit und Heiligkeit, wie sie dem Vater entspricht. Und es kann niemand anders kann Fürsprecher für uns sein vor dem himmlischen Vater als dieser Gerechte, Jesus Christus. Und er tritt vor den Vater als unser Fürsprecher, Anwalt. Gerade dann, wenn wir gesündigt haben. Er reinigt uns durch sein Blut und er tut Fürsprache vor dem himmlischen Vater. Mir ist in der letzten Zeit auch so wichtig geworden, die Wahrheit aus Psalm 139, wenn wir den Psalm auch kurz noch aufschlagen. Psalm 139, die ersten paar Verse. Wissend, was wir jetzt soeben gelesen haben, diese enge Verbindung des Herrn zu uns durch den Heiligen Geist, durch sein Eintreten für uns, machen diese Aussagen hier im Psalm 139 umso eindrücklicher. Wenn da steht, Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Ja, wahrhaftig kennt uns der Herr, durch und durch. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Stellen wir uns das vor. Er versteht nicht nur, er sieht, er kennt nicht nur unsere Gedanken, er kennt sie von Ferne. Das heißt so viel wie, bevor wir sie überhaupt gedacht haben, bevor sie überhaupt in unserem Herzen aufsteigen, kennt er, der Herr, unsere Gedanken. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Oder man könnte auch übersetzen, ehe ein Wort auf meiner Zunge liegt, kennst du, Herr, es schon. Das ist wirklich unglaublich, unvorstellbar. Aber es ist wahr, sonst würde es nicht hier so stehen. Und jetzt denken wir an die Liebe, an die Fürbitte unseres Herrn im Thron Gottes, an unseren Fürsprecher. Und dann kann es uns nur wohl sein und da können wir uns nur freuen darüber, dass er uns so nahe ist und uns so gut kennt. Es ist ihm nichts fremd, es ist ihm alles vertraut, steht hier. Muss man das sagen? Er ist nicht erschüttert über irgendetwas. Er sieht alles im Voraus. Und er tut schon im Voraus Fürsprache für uns. Sollte da jemand sagen, es ist unser Werk, wenn wir ausharren, bis am Schluss. Es ist unser Verdienst. Nein. Und trotzdem sollen wir ausharren und bleiben. Ihm die Erlaubnis geben, immer wieder uns so zu sichten, zu beobachten, zu erforschen. Jetzt lesen wir noch einmal den Vers 1 aus Johannes 17. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Es ist wichtig, das eben im Zusammenhang mit den vorangehenden drei Kapiteln zu sehen. Die Kapitel 14 bis 16. Es ist dies nichts anderes als eine lange, intensive Abschiedsrede an die Jünger. Damals, und es ist nichts anderes als eine Trostrede, voller Zuwendung, voller Zuspruch, voller Liebe, voller Verheißungen und mit vielen ernsthaften Ermahnungen auch an alle Jünger seither, durch all die Jahrhunderte hindurch, seit der Herr das zu den Jüngern damals gesprochen hat. Und zwar durch die ganze Zeit hindurch bis zur Entrückung, die sicher kurz bevorsteht, wenn wir die letzten 2000 Jahre an diese Zeitspanne denken, wie nahe ist die Entrückung. Und diese Kapitel 14 bis 17 sind so wichtig. Sie sind besonders dazu da, uns zu trösten, uns zu festigen, uns auszurichten eben auf sein Kommen. Darum beginnt Kapitel 14 mit: Ich gehe hin zum Vater, und im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen. Und ich gehe hin, um euch eine Wohnung, eine Wohnstätte zu bereiten. Und das wird sich erfüllt haben, schon bald. Nämlich im Moment, wo der Herr Jesus uns ruft. Und ich möchte zum Abschluss noch das lesen aus 1. Thessalonicher 4, 17. Diese Stelle über die Entrückung, die sollten wir tatsächlich immer wieder uns sagen und uns lesen. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich es tue heute Abend, eigentlich wegen Vers 18. Da steht: So tröstet nun einander mit diesen Worten. Auch im Durativ, im Andauernd, im Fortwährend. Tröstet euch einander. Tröstet nun einander mit diesen Worten. Darum ist es sehr angebracht, dass wir da wenigstens den Vers 17 lesen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, das könnte ja sehr wohl für uns zutreffen. Paulus hat es schon gehofft, dass es für ihn zutreffen würde, dass er übrig bleiben würde bis zur Entrückung. Und wie viel näher sind wir diesem Moment als Paulus? Ich bin sicher, ein klein bisschen würde er uns beneiden, dass wir diesem Moment so nahe sind. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen, gemeint sind diejenigen, die verstorben sind und aus den Gräbern mit dem neuen Verherrlichungsleib mit uns zusammen entrückt werden. Zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Was für eine Zukunft! Was für eine Aussicht! Ich würde viel lieber da die letzte Aussage übersetzen mit: So werden wir mit dem Herrn zusammen sein, alle Zeit. Genauso ist nämlich, bin ich überzeugt, die griechische Bedeutung. Mit kann man mit verschiedenen griechischen Wörtern übersetzen. Es ist hier das Wort Syn gebraucht, das eigentlich fast immer diese Bedeutung zusammen mit hat. Man kann es auch mit bei übersetzen, aber es ist hier, wäre hier viel passender zu übersetzen. So werden wir mit dem Herrn zusammen sein, alle Zeit. Weil, was ist denn das anders, die Entrückung, als die Heimholung der Braut durch den Bräutigam? Um für alle Zeit miteinander zusammen zu sein. Es ist gut, wenn wir uns das plastisch lebhaft vorstellen, diesen Moment. Wie wird das sein, wenn wir entrückt werden? Und wir werden alle entrückt, ob wir jetzt aus dem Grab entrückt werden oder aus dem physischen Körper durch die Verwandlung umgewandelt werden. Und es ist, ich finde das auch so bezeichnend, der Herr hat angeordnet, dass diese Zusammenführung nicht auf dieser Erde passiert. Nicht erst, wenn er seine Füße auf diese Erde stemmt, sondern er hebt uns heraus aus dieser Erde, die in dem Moment noch ganz unter der Herrschaft des Bösen sein wird. Er hebt uns heraus und die Vereinigung, die Zusammenführung, die Begegnung passiert eis aera, in der Luft. Also sie passiert auch nicht vor dem Thron Gottes, sondern sie passiert in der Erdatmosphäre. Sonst würde nicht das Wort Luft stehen. Es gibt nur hier diese Luft, die damit gemeint ist, mit diesem Wort. In der Erdatmosphäre, aber über der Erde, also sozusagen eigentlich im Himmel, im ersten Himmel. Das ist ja eben die Erdatmosphäre. Der zweite Himmel ist das Weltall und der dritte Himmel ist der Thron Gottes. Hier in der Luft wird diese Begegnung sein. Wie wird das sein? Diese Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Unglaublich, aber wichtig, dass wir uns mit diesen Worten trösten. Wir sind dazu hier aufgefordert. Ja, wir möchten das nächste Mal hier weiterfahren.